vielleicht gar nicht, dass man weniger Komplexe und weniger Probleme seiner eigenen Person und seiner eigenen Kunst gegenüber hat, sondern dass man kein Problem hat, die auch zu zeigen. Das hat sicher auch was mit so ein bisschen, ja, zerbrechlicher zu sein und gleichzeitig aber in dem Moment, wo man das herzeigt, dass er einem eigentlich stärkt, auf der privaten und auch auf der künstlerischen Basis. Das ist so bei uns dazugekommen und da bin ich auch total froh darüber. Hat was total Befreiendes, wie man das ja auch so zwischenmenschlich kennt, wenn man irgendwie nicht dauernd irgendwie eine Maske tragen muss und irgendwie irgendjemand spielen muss oder sich denken muss, ich muss mich verstellen. In dem Moment, wo man das Gefühl hat, man hat das Vertrauen sich selbst gegenüber, aber vielleicht auch dem Gegenüber, der da sitzt, also vielleicht wir unserem Publikum, auch so kann man das vielleicht auch so nennen, dass man sagt, okay, ich kann ein bisschen mehr von mir zeigen, dann ist es ja etwas, was total Befreiendes hat.
Trotzdem vielleicht mal mit dem Film beginnen. Das ist ja doch dann, auch wenn es jetzt kein klassischer Spielfilm in dem Sinn ist, aber ist ja trotzdem so dein Debüt in so einem Film, oder? Wie war das für dich?
Ja, in gewisser Weise schon. Es gab ja mal diesen auch sehr experimentellen Japanik-Film, da hat man sich natürlich selber gespielt und dann immer wieder in so Videos. Und was ich ja schon öfter mal gemacht habe, ist so kleinere Rollen im Theater spielen. Aber das ist natürlich total was anderes, weil das Theaterspielen hatte ich immer das Gefühl, das hat dann viel mehr mit wirklich auf der Bühne stehen zu tun, weil es unmittelbar ist und weil man natürlich auch keine Korrekturen machen kann. Mhm. Und das im Film ist alles viel, viel technischer und irgendwie so, wenn man so will, so ein bisschen weniger Aura gibt's da erstmal oder so, weil man natürlich auch irgendwie weiß, alles, was man jetzt macht, kann man sofort wieder ausbessern und nochmal machen. Es hat eigentlich mehr damit zu tun, mit so Studioaufnahmen, hatte ich so das Gefühl, weil gleichzeitig ist der Stress ein anderer oder der ist anders gelagert, weil man das Gefühl hat, das, was ich jetzt mache, bleibt dafür für immer. Also das können sich die Leute irgendwie in 100 Jahren noch anschauen, wie so eine Aufnahme. Wenn ich sage, okay, das ist die Aufnahme von dem Song, dann ist es etwas, das ich nicht mehr ändern kann. Ich kann natürlich eine neue Aufnahme machen, aber diese eine Aufnahme auf dieser einen Platte, der Film, der wird so für immer sein. Und im Theater oder auf der Bühne ist es irgendwie aufregend, weil es total einmalig ist. Aber gleichzeitig, wenn es jetzt da nicht eine Aufzeichnung gibt und das ist auch immer nur ein Teilblick auf das Ganze, dann ist es weg so. Und das fand ich irgendwie ganz interessant. Und gleichzeitig, es war ja auch, also ich fand es ganz lustig. Es war, ich glaube, eine viel bessere erste Filmrolle konnte man sich gar nicht vorstellen, weil Daniel hat immer zu uns gesagt, ich möchte nicht, dass ihr spielt. Ich möchte, dass ihr wie Geister durch diesen Film lauft. Zeigt keine Emotions, macht nichts, seid total ausdruckslos und seid quasi nur wie so hingestellt und von links nach rechts ins und aus dem Bild geschoben. Insofern konnte man da jetzt auch nicht so viel falsch machen. Ich war dann natürlich, ich musste Italienisch reden. Das war schon eine ziemliche Aufgabe. Oh, Entschuldigung, ich muss den Ton von meinem Handy ausmachen. Genau, aber so vielleicht deine Antwort lange Erklärung auf deine Antwort.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das beides irgendwie faszinierend. Das Theaterspielen auf der einen Seite, wo jetzt alles im Moment vielleicht stattfinden kann, aber auch so ein Film, wo man alles wiederholen kann und
absolut, absolut. Und wie gesagt, es ist mir dann beides irgendwie, hatte ich das Gefühl, ist mir eh nahe. Also ich kenne beides oder ich kenne so die künstlerischen Gedanken, die da dahinter stehen und wo die Schwerpunkte liegen. Eben irgendwie so einen Moment zu schaffen, meistens ja auch mit anderen Leuten auf der Bühne so zu interagieren und dann das etwas, das man vielleicht fast eher für die Maschine macht. So. Mhm. Und auch mit dem Blick auf was Ewigeres. So. Also ich finde beides total interessant. Und ich glaube aber, mir gefällt schon, oder ich bin eher daheim im Studio und beim Film, glaube ich. Also es ist so ein anderes Arbeiten, weil man nachher etwas in der Hand hat und sagt, das kann ich jetzt auch nicht mehr verändern, das ist jetzt fertig oder so. Und ich finde dann immer, also gerade bei Konzerten oder auch die paar Mal, wo ich es im Theater gemacht habe. Ich finde, Auftritte, das nutzt sich so total schnell ab. Ich finde, der Spark ist dann ganz schnell weg. Ich mag auch nicht gern lange Touren oder irgendwie zum Theaterstück irgendwie monatelang spielen, weil dann ist es irgendwie nur noch maschinell und dann hat man so quasi das Schlechteste aus beiden Welten.
Weil man in so einen Trott hineinkommt, oder?
Genau, und weil eigentlich das Besondere von diesem, es passiert was in dem Moment, total verloren geht, weil eigentlich die Aufregung fehlt und oft auch die Fehler. Und also ich als Zuschauer liebe Fehler. Ich liebe Fehler auf der Bühne und ich mag es, wenn ich kleine Unsicherheiten sehe und wenn ich sehe, dass irgendetwas vielleicht nicht ganz nach Plan läuft, weil da manchmal halt einfach auch total tolle Dinge passieren. So. Und das verschwindet dann irgendwann und dann irgendwie interessiert es mich als Künstler auch schnell dann gar nicht mehr. So.
Hat sich das, ich meine, Japanik ist ja heuer quasi 20-jähriges Jubiläum schon, oder? Das ist ja 2005.
Oh mein Gott, da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht, aber du hast eigentlich recht. Zum 10-jährigen Jubiläum haben wir so ein riesiges Brimborium mit dem Buch gemacht. Das 20. ist ein bisschen so, das wollten wir nicht wahrhaben. Aber ja, stimmt, eigentlich sind es 20 Jahre. Ja, crazy. Ja, aber wir haben auch nie lange Touren gemacht. Ich meine, dadurch, dass wir hauptsächlich im deutschsprachigen Raum touren, war das eh gar nicht jetzt so möglich, irgendwie so eine monatelange Tour zu machen. Das war, ist vielleicht das Gute dran.
Aber hat sich das über die Jahre verändert auch, dass ihr oder du dir gedacht hast, okay, dieses Touren ist nicht mehr so interessant?
Ja, natürlich, so ein bisschen früher, als man angefangen hat, hatte das natürlich, war das viel mehr mit Abenteuer verbunden und auch auf unserer Seite mit mehr Exzess und auch quasi, es war auch wirklich abenteuerlicher, weil gerade in der Anfangszeit oder in den ersten Jahren oder eigentlich bis zur DMDQ-Lit-Platte haben wir halt auch auf einem Level und auf einem Niveau getourt, wo schon allein dadurch abenteuerlich war, dass man nicht wusste, wo schlafe ich jetzt genau heute oder wie schaut das Bett aus oder mit wem muss ich es mir teilen. Und mittlerweile hat es ja dann fast schon so ein verdrehter Alltag. Man kommt im Hotel in sein Einzelzimmer irgendwie. Der Exzess ist auch immer weniger geworden über die Jahre. Dann spielt man ein Konzert, trinkt irgendwie seine zwei Schorlen. Vielleicht raucht man eine Zigarette, wenn es hochherkommt. Und dann geht man ins Bett schlafen. Also es ist natürlich ein bisschen langweiliger geworden. Aber ist auch gut so. Ich möchte das auch nicht mehr haben. So. Aber genau. Aber es ist, glaube ich, eher mein Naturell. Ich tüftel lieber an Dingen rum. Ich bin gern im Studio. Ich oder auch wir, ich glaube, die ganze Gruppe Japanik, wir denken uns aus Konzepte, versuchen das irgendwie herzustellen. Es ist auch ein geschützterer Raum, irgendwie mit den Leuten, denen man vertraut. Genau, also ich kenne andere Leute, die sehen es total umgekehrt und die, glaube ich, die würden wie so Pflänzchen eingehen, wenn sie nicht irgendwie einmal im Monat auf irgendeiner Bühne stehen. So geht es mir wirklich nicht. Ich leide auch nach wie vor eher unter so Bühnenangst und Nervosität. Also das hilft mir natürlich auch nicht. Das ist interessanterweise nicht besser geworden im Alter. Im Gegenteil. Ich habe oft bin ganz schrecklich nervös.
Das ist eher schlechter, also schlimmer geworden.
Ja, absolut, absolut. Aber ich lasse es, glaube ich, auch mittlerweile eher zu. Weißt du, früher war es dann eben, das meinte ich, früher hatte man halt dann vielleicht das eher mit irgendwelchen, ja, mit Alkohol oder sogar mal, wir haben nie Drogen auf der Bühne genommen, selbst in wildesten Japanik-Zeiten das nicht. Vielleicht wurde mal gekifft vorher, aber das haben wir eigentlich nicht. Dafür haben wir es immer zu ernst genommen. Aber es ist durchaus einiges an Alkohol vorher geflossen und damit betäubt man natürlich einiges. Und das fand ich dann aber auch irgendwie schade. Also ich habe in den besten Momenten habe ich so einen Modus gefunden, auch diese Nervosität und diese Angst und die Unsicherheit irgendwie für mich zu verwenden, weil man das auch umwandeln kann und weil das einem irgendwie dann doch auch Energie gibt, so, und dass die nicht unbedingt schlecht sein muss. Aber manchmal fällt es mir doch wirklich total schwer. Es legt sich aber dann eigentlich in den ersten ein, zwei Songs meistens.
Das heißt, die Kunst ist jetzt auch geworden, beim Live-Spielen sich selber und auch die Gruppe Japanik auch irgendwie ein bisschen herauszufordern auch?
Auf jeden Fall, Also auf jeden Fall, also wir machen, glaube ich, Dinge mittlerweile, die wir früher uns so auch nicht zugetraut hätten. Es gibt auch zum Beispiel viel mehr freie Teile und wir ändern öfter mal die Setlist, auch mehr oder weniger spontan. Also ich glaube, das werden wahrscheinlich die meisten KünstlerInnen machen, dass wenn man Dinge lang macht und wenn man vielleicht auch eher sich selber künstlerisch so begreift, dass man wahnsinnig Angst hat vor Wiederholung, so geht es uns oder mir auf jeden Fall, und wahnsinnige Angst vor so Trott hat, dann muss man umso länger das macht, sich irgendwie immer mehr einfallen lassen. So. Also das ist wirklich meine größte Angst, irgendwie so das Gefühl zu haben, ich mache das, weil ich es so mache, weil ich es immer schon so mache, oder noch schlimmer, weil es vielleicht sogar so funktioniert oder so, oder weil es irgendjemand so hören mag, oder weil man sich da allzu sicher fühlt oder so, weil das war irgendwann ja auch mal der Grund, warum man quasi sich entschieden hat, quasi dieses Leben zu führen, Künstler zu sein, freischaffend zu sein, keinen Job zu haben, nicht 9-to-5 zu arbeiten. Und auf einem gewissen Niveau, und da gibt es eh nicht allzu viele Leute, wenn man irgendwie einigermaßen, glaube ich, von der Kunst leben kann, dann neigt man, glaube ich, schon ab einem gewissen Alter oder ab einer gewissen Zeit, wenn man das macht, dazu, sich's einzurichten wie in einem Büro. Und ich glaube auch, für manche ist es total gut und wichtig. Also ich will das jetzt auch gar nicht. Ich kenne KünstlerInnen, die leben total gut damit, die sind glücklich damit. Für mich wäre es der totale Horror einfach.
Weißt du, woher das kommt, diese quasi fast Panik vor diesem Alltag?
Ich kann es gar nicht. Ich bin dann schon ein sehr nervöser Mensch. Ich bin, also in meinem Kopf ist es auch immer sehr, also bei mir zu Hause und in meinem Studio zum Beispiel ist es sehr ordentlich. Aber so gefühlstechnisch und in meinem Kopf und so ist immer wahnsinnig viel los. Und ich habe auch immer ganz viele Projekte, wo ich auch weiß, die Hälfte davon mache ich nicht. Aber ich muss immer irgendwie, glaube ich, die Möglichkeit haben, wenn irgendetwas nicht funktioniert, dass ich sagen kann, okay, das funktioniert jetzt nicht, da fällt mir jetzt nichts ein, dann mache ich hier weiter. Also ich habe immer so Baustellen. Und ich bin ja dann, also gleichzeitig bin ich ja dann eigentlich in gewisser Weise so ein Büromensch, weil wo ich die Ordnung schon brauche, ist, ich bin jetzt nicht so, ich liege irgendwie bis mittags im Bett und dann stehe ich mal auf und schaue, was passiert mit dem Tag oder so. Das kann ich gar nicht. Da kriege ich ganz schlechte Laune. Ich stehe eigentlich immer um dieselbe Uhrzeit auf, gehe in mein Studio, gehe in meinen Arbeitsraum und mache da mein Zeug oder so. Und dann aber, wenn ich da hocke, dann möchte ich irgendwie die absolute Freiheit und die absolute Anarchie haben, so in dem, was ich dann tue. Also das ist mir, glaube ich, total wichtig. Aber so eine Ordnung im Alltag, das wiederum ist mir immer wichtiger geworden oder so, weil sonst ist zu viel Chaos und so. Also so dieser Schreibtisch, wo ich hingehe und wo ich sage, okay, schauen wir mal von diesen 5 Projekten, was mache ich heute? Setze ich mich mal eine halbe Stunde an das Stück, komme ich nicht weiter, gehe ich ans nächste oder schreibe irgendeinen Text oder so. Also genau, da möchte ich mich auch nie sicher fühlen oder so. Und ich glaube auch nicht, dass ich dann gute Sachen mache. So, daran glaube ich auch nicht.
Aber es geht ums Tun quasi, um diese Rituale, die du brauchst vielleicht.
Ja, absolut. Also ich bin ein großer Ritualmensch. Also das brauche ich. Und ich muss halt, ja, also ich muss das Gefühl haben, dass ich was tue und dass ich was zu tun habe. Und ich glaube schon, dass es vielen Leuten, die so freischaffend irgendwie sich durchs Leben hangeln und dann vielleicht auch nicht immer Aufträge haben. Ich habe jetzt auch nicht immer, keine Ahnung, es ist jetzt nicht immer so, dass ich an einem Film arbeite, dass ich Musik für ein Theaterstück mache, dass die nächste Panikplatte ist oder so. Und dann aber sich, glaube ich, trotzdem irgendwie beschäftigen und sagen, okay, nein, ich habe aber noch die Ideen und das muss ich umsetzen und so. Das ist total wichtig, auch mit der Zeit, wenn man das macht und so. Und eigentlich ist es oft sogar die schönste Zeit, also auch diese Langeweile, diese Fadesse, so das, wo ich sage, okay, was könnte ich jetzt machen? Ich habe eigentlich so objektiv gesehen gar nichts zu tun. So, was kann ich jetzt machen? Und für mich ist dann, fängt es eigentlich oft schon an, wenn ich die Tür zu meinem Studio aufmache. Also auch nicht so, dass ich da immer die ganze Zeit arbeite, aber es macht für mich dann schon Unterschied oder ich fühle mich schon in einem Arbeitsmodus, wenn ich im Internet surfe auf der Couch in meinem Studio und nicht bei mir im Wohnzimmer. Dann denke ich mir schon, ich recherchiere. Und es stimmt auch. Also und es ist was anderes, zumindest für mich. Dann kann ich das irgendwie ernst nehmen und dann passiert auch eher was draus. Dann ist nicht so ein Slacker-mäßig, ich hänge auf der Couch im Wohnzimmer ab. Obwohl es vielleicht gar nicht so viel anders ist. Und dann komme ich auf so Ideen, aber genau, dieses Ritual aufstehen, ins Studio gehen, Mittagessen irgendwo, wieder ins Studio gehen und bis 5 da sein und dann. Und dann heimfahren, das ist, ohne das könnte ich nicht. So.
Du lebst jetzt ja schon länger in Argentinien. Hast du dir dann dort auch gleich so einen Raum gesucht oder war das irgendwie verfügbar, den du nutzen konntest? Genauso ja, als genau, Arbeitsplatz?
Den hatte ich jetzt lange und jetzt, wir ziehen gerade um, weil wir waren jetzt 3 Jahre in Córdoba. Das ist so die zweite Stadt. In Österreich kennt man die vom Fußballspiel gegen Deutschland. und jetzt ziehen wir nach Buenos Aires, wo wir eh ganz froh sind, weil Córdoba war jetzt schön, war, glaube ich, gut zum Ankommen und so. Aber man merkt dann, genau, ich bin jetzt nicht in einer Kleinstadt, das ist eh so groß wie Wien, aber so Städte definieren sich ja nicht durch die Einwohnerzahl, sondern durch so kulturelles Angebot und alles. Und da merkt man schon, also es ist dann nicht wie Wien, es ist halt schon eine relativ kleine Stadt und es war, ja, wie gesagt, gut zum Ankommen. Jetzt sind wir total froh, dass wir nach Buenos Aires gehen. Und ich hatte in Córdoba jetzt so einen kleineren Raum, aber da hatte ich jetzt auch gerade noch gar nicht so viel Equipment. Und ich möchte aber jetzt eigentlich so eine richtige Dependance von meinem Studio auch in Buenos Aires haben. Und genau, da habe ich jetzt eigentlich einen ganz tollen Raum gefunden. Und da möchte ich jetzt auch ein bisschen Equipment mitnehmen, so dass man da auch größere Sachen aufnehmen kann. Und wo auch vielleicht mal die Japanik rüberkommen und so, und dass man da mal aufnimmt und so. Genau.
Wie funktioniert das eigentlich für euch als Gruppe, dass du ja doch ganz woanders auf einem anderen Kontinent bist?
Du, im Endeffekt arbeiten wir dann eh immer sehr fokussiert und machen uns schon Monate vorher aus, hey, in der Woche wird geprobt, in der Woche sind Aufnahmen und ich bin ja dann auch immer wieder über längere Zeit in Europa beziehungsweise in Deutschland und ansonsten halt auch, das haben wir eigentlich uns angefangen während Corona, weil da unsere vorletzte Platte ist schon ganz viel so entstanden, weil wir da eigentlich, als wir ins Studio gehen wollten, hat das quasi begonnen, wirklich am selben Tag und da haben wir schon einfach uns auch die Skills beigebracht, dass auch die anderen, nicht nur ich und Laura, aufnehmen können, man sich Sachen hin und her schicken kann und mit dem Material dann oft ins Studio geht und entweder sieht man dann nachher, ach, das funktioniert toll, das verwenden wir so, schicken wir vielleicht noch durch irgendwelche Geräte oder man nimmt es nochmal auf. Das funktioniert eigentlich total gut und ich habe sogar das Gefühl, dass dieses Arbeiten uns fast näher zusammengebracht hat, weil dann die Zeit, die wir wirklich miteinander verbringen, uns wirklich dann frei nehmen und sagen, hey, das ist jetzt total Quality Time für Japanik, da hat niemand was anderes vor. Und das war irgendwie nie ein Problem. So.
Das war doch das die Gruppe-Album quasi damals.
Genau, die Gruppe-Platte, die haben wir schon ganz viel. Da war ich hier viel im Burgenland, habe hier viel aufgenommen. Dann haben die anderen beiden in Berlin viel aufgenommen. Sebastian, der Schlagzeuger, der mittlerweile in Wien wohnt, war dann bei mir, als er dann konnte. Und genau, und das hat halt, es macht natürlich was mit der Musik und so und es macht was mit den Aufnahmen. Die letzte Platte haben wir dann eigentlich relativ live bei mir in Berlin im Studio aufgenommen. Aber da war ich ja eigentlich schon die ganze Zeit in Argentinien. Hab da die Texte und grob die Musik geschrieben und hatte das wirklich alles wie schon lange nicht mehr vorbereitet einfach und konnte es quasi auf der Gitarre schrammeln. Dann hat man sich ins Studio gestellt und so ein bisschen an den Arrangements gearbeitet und dann haben wir die in 2 Wochen eingespielt und so. Und das war eigentlich so auch, wir hatten ja vorher die lange Pause. Das war das, was ich vorher so ein bisschen meinte. Das hat uns wieder total zusammengebracht, so. Weil man wirklich so 2 Wochen jeden Tag sich gesehen hat, jeden Tag im Studio war und dass die total wichtige Zeit war, weil gerade seit wir nicht mehr zusammen wohnen, wir haben ja ewig in der WG gewohnt. Wenn man dann an irgendwas gearbeitet hat, dann, ach, treffen wir uns da mal Mittwoch, dann mal Freitag, dann kann irgendwas, wer nicht, ach, dann nächsten Montag, und dann zerfasert das alles so. Mhm. Und diese Zerfaserung, dadurch, dass ich so wenig da bin, die gibt es gerade gar nicht mehr.
Mhm. Es ist ja auch lustig, weil das letzte Album, Don't Play With The Rich Kids, ist ja doch irgendwie so ein sehr humoriges Album geworden. War das irgendwie auch so, hat das auch zu diesem Ausbrechen aus diesem Gewohnten gehört, quasi für dich, für euch?
Ja, schon ein bisschen. Also ich finde ja, oder ich finde eigentlich immer schon, und darüber haben wir auch viel gesprochen, dass die Gruppe Japanik weitaus humoriger ist, und zwar immer schon war auch, als ihr Ruf. So, also ich fand immer schon sehr viel, was wir gemacht haben, zumindest absurd und komisch. Und so, es wurde oft wurde oft nicht so gelesen oder gerade so von der Presse oft, oder es gab, glaube ich, so viele andere Ebenen, die vielleicht interessanter oder offensichtlicher waren, dass das ein bisschen verloren gegangen ist. Aber wir sind auf jeden Fall auch alle, glaube ich, sehr, sehr humorige Leute, haben auf jeden Fall, wir lachen sehr viel miteinander. Wir kennen uns halt auch schon, seit wir 15 sind, oder Stefan kenne ich, seit ich 10 bin. Weißt du, bei uns gibt es dann schon ganz viele so Selbstläufe und sehr viele Insider-Gags und so. Also es ist schon bei uns ein Lauffeuer. Genau, und wir wollten das, glaube ich, schon, das war schon vorher gesagt, okay, bei der Platte, und hat, glaube ich, auch so ein bisschen, ich habe die Platte in ganz kurzer Zeit in Argentinien geschrieben, ich hatte irgendwie eine gute Zeit, mir ging's gut, die Sonne, also es war tolles Wetter, es war irgendwie, ich hatte keine Lust, das irgendwie zu verstecken hinter zu viel Intellektualität und zu viel Depression, was das in dem Moment so auch gar nicht gab. Und während der Produktion der Platte war dann eher so, da haben wir uns wirklich immer wieder auf die Finger geklopft und haben gesagt, ach, das wollen wir bitte unbedingt beibehalten und jetzt nicht wieder zukleistern mit irgendwie so, sondern lass es uns mal leicht halten, weil es geht eh viel auf der Platte. Und ich finde, guter Humor bedeutet ja nicht, dass man die Dinge nicht ernst meint oder dass es nicht um irgendetwas Schweres geht, weil der beste Humor ist ja, wissen wir alle, der tut ja weh und der ist irgendwie schwarz und der ist irgendwie doppelbödig und so. Und genau, aber schön, wenn das auch so gesehen wird, dass es ein bisschen eine humorige Platte war oder ist.
Und danach kam dann eh gleich diese EP oder diese einzelnen Songs, die auch ja dann wieder auch sehr politisch waren. Aber das ist schon auch interessant, wie ihr natürlich über die Jahre oder Jahrzehnte jetzt mittlerweile auch gern in solche Schubladen gesteckt wurde. Und wahrscheinlich halt von der Rezeption halt auch dann so gerne halt, ja, man ist dann auch ein bisschen abgestempelt wahrscheinlich, wenn da Japanik steht, oder? Also die philosophische Band, die...
Ja, ist man. Also ist man irgendwie, es gab eine Zeit, da hatte ich, glaube ich, mehr Probleme damit oder hat es mich irgendwie, oder dachte ich muss da jetzt irgendwie unbedingt dagegen anke oder hat mich mal genervt, wenn ich irgendwas gelesen habe, es war jetzt nicht so schlimm oder so. Aber mittlerweile ist mir ist das alles immer egaler geworden und irgendwie, ich habe auch das Gefühl, wir haben uns mittlerweile so eine ziemliche Freiheit erkämpft und wir sind ja dann schon, finde ich, irgendwie so, in all dem, was vor und nach uns gab und wie lange es uns jetzt schon gibt, so eine ziemliche Einzelerscheinung. Und das hat uns eigentlich auch wahnsinnig viel Freiheiten beschert. Und ich würde sagen, dass wir es mehr oder weniger, ja, dass wir es nie in einen riesen Mainstream geschafft haben und das aber natürlich auch provoziert haben, hat uns jetzt im Rückblick auch total viel Freiheiten beschert. Und ich meine, jede Band, jede Künstlerin, die es seit 20 Jahren gibt, kämpft mit ihren oder seinen Schubladen. Und ich glaube, niemand liebt diese Schubladen. Und ich glaube, mit fast jedem Menschen, mit dem du reden wirst, wird sagen, ah ja, das, ich bin schon wieder so und da. Und alle wären gern was anderes. Und dann rede ich mit irgendwelchen Leuten und sage, ja, wir sind immer so, aber ich habe einiges. Ich wäre so gern, ich hätte auch gern diese Schublade. Ich meine, ich hätte gern ein bisschen was von eurer Schublade und so. Es ist halt, also wenn man das so lange macht und irgendwie so lange auch noch rezipiert wird und die Leute sich mit einem beschäftigen, es gibt schlimmere Schubladen und ich kann total damit leben. Und wie gesagt, wir sehen es halt eher mit Humor so. Also Genau, ich glaube, da kommt man gar nicht raus und ich verstehe es auch. Also wenn ich Journalistin wäre, es sind halt auch so Leitfäden und es sind so Dinge, da arbeitet man sich ab an so Bands und die stehen für etwas und wir stehen ja jetzt nicht für etwas, hinter dem ich gar nicht stehen kann. Also so, das wäre, glaube ich, mein größeres Problem, aber ich stehe da grundsätzlich dahinter. Aber es ist nicht immer alles so tough. Ich muss aufpassen, es ist schon wahnsinnig tiefgründig, aber es gibt einfach mehr Humor dahinter, belassen wir es dabei.
Wenn ich dich richtig verstehe, lässt dir diesen Blick nach innen, der schon immer irgendwie da war, dieser Humor und dieses Doppelbödige quasi oder dieser Sinn für Humor, da lässt dir vielleicht auch tiefer blicken jetzt oder lässt leichter die Menschen reinschauen. Wahrscheinlich auch so ein Schutzmechanismus, oder? Wenn man noch jünger ist, wenn man noch nicht so viele Platten vielleicht veröffentlicht hat, versteckt man sich vielleicht noch lieber hinter so einer Attitüde, die man sich halt irgendwie so zurechtgebaut hat.
Klar, also absolut. Besser hätte ich es auch gar nicht jetzt. Also das passt. Also hundertprozentig. Und man war früher viel mehr erpicht drauf, da so ein gewisses Bild zu malen und da quasi auf keinen Fall irgendwie auch zu viel vielleicht von einem privaten Künstler durchscheinen zu lassen oder so. Da bin ich so ein bisschen offener geworden. Das stört mich weniger. Und ich glaube, das hat wahrscheinlich auch mit mir als Menschen zu tun. Das ist jetzt gar nicht nur mit mir als Künstler oder so. Also, dass man vielleicht auch mehr zu dem steht, so, und dass man weniger oder vielleicht gar nicht, dass man weniger Komplexe und weniger Probleme seiner eigenen Person und seiner eigenen Kunst gegenüber hat, sondern dass man kein Problem hat, die auch zu zeigen. Das hat sicher auch was mit so ein bisschen, zerbrechlicher zu sein und gleichzeitig aber in dem Moment, wo man das herzeigt, dass er einem eigentlich stärkt, so. Also auf der privaten und auch auf der künstlerischen Basis. Und genau, also ich glaube, das ist so bei uns dazugekommen. Und da bin ich auch total froh darüber oder so, weil es auch so, es hat eigentlich, hat was total Befreiendes, wie man das ja auch so zwischenmenschlich kennt, wenn man irgendwie nicht dauernd irgendwie eine Maske tragen muss und irgendwie irgendjemand spielen muss oder sich denken muss, ich muss mich verstellen. In dem Moment, wo man das Gefühl hat, man hat das Vertrauen, Vertrauen sich selbst gegenüber, aber vielleicht auch dem Gegenüber. Der da sitzt, also vielleicht wir unserem Publikum auch, so kann man das vielleicht auch so nennen, dass man sagt, okay, ich kann ein bisschen mehr von mir zeigen, dann ist es ja etwas, was total Befreiendes hat. So.
Ja, wie du sagst, es ist ja totale Wertschätzung auch gegenüber eurem Publikum oder den Menschen, die euch anhören, die sich vielleicht mit den Texten beschäftigen, die euch schon vielleicht seit mittlerweile 20 Jahren verfolgen. Einfach zu sagen, okay, so sind wir, so bin ich und auch ein Vertrauensvorschuss irgendwie, der da vonstatten geht.
Voll.
Das ist total schön eigentlich.
Also es sind auch Dinge, die hätte ich früher auf kleineren Konzerten, hast mich quasi nie beim Merchstand gesehen, so Kleinigkeiten, und das mache ich mittlerweile eigentlich ganz gern, nicht immer. Bin jetzt nicht so der immer unten steht, aber wenn ich gut drauf bin und immer öfter, stehe ich und habe irgendwie auch kein Problem mehr mit den Leuten zu reden. Also so irgendwie so komplett soziophob wie früher, dass ich mich im Backstage-Raum versteckt habe oder so. Ja, aber das sind so Dinge, die mit Vertrauen einhergehen, eben auch dem eigenen Publikum gegenüber, wo ich es mir einfach nicht getraut habe. So, also.
Aber war das eher so auch Sorge oder Angst vor Kritik oder dass man irgendwie konfrontiert wird mit anderen Meinungen, oder war es einfach, hast du diesen Safe Space der Bühne nicht verlassen wollen quasi?
Eher so, glaube ich, ja, weil es ja doch etwas total, was da auf der Bühne passiert, und sich so auf eine Bühne zu stellen, ist ja eigentlich so was zutiefst Privates und war für mich eben schon immer etwas, wo ich das Gefühl habe, okay, ich gebe jetzt wahnsinnig viel von mir preis und eigentlich will ich das gar nicht, so komisch es klingt, aber ja. So eigentlich, ja, obwohl ich nichts mehr wollte als Musiker sein, war so gleichzeitig, boah, jetzt muss ich schon wieder auf die Bühne, ich kann nicht, ich will nicht und so. Und das dann noch weiterzutragen ohne dem Safe Space Bühne, zum Beispiel an den Merch-Stand, wo man dann quasi auf selber Ebene mit den Leuten steht und denen in die Augen schauen muss, das hätte ich lange nicht geschafft. Oder habe ich fast nie geschafft. Und das macht mir mittlerweile sogar Spaß, muss ich sagen. Ich mache das ganz gern. Wie gesagt, nicht immer, aber immer öfter eigentlich.
Aber oder ist es auch dieses, dass man dann plötzlich, okay, in so einer Verkaufssituation auch ist, dass man dann irgendwie da quasi Waren auch verkaufen muss und so, dass ja eigentlich, ja, vielleicht...
Das ist natürlich auch nicht das Sexieste, was es gibt, aber wir haben ja eigentlich, also das mache ich, da war ich immer ganz froh, dass das früher immer Stefan gemacht hat, Stefan und Christian, weil das war mir immer, die konnten das irgendwie besser, aber die standen natürlich auch nicht auf der Bühne in erster Reihe. Mittlerweile haben wir schon lange eine Person, Kathi Tränk, die kennt man vielleicht eh früher von Sex Gems, mittlerweile bei Euroteuro. Die fährt immer bei uns mit auf Tour und ist die beste Verkäuferin, die es gibt. Kannst du dir nicht vorstellen. Kathi dreht dir alles an. Die fährt auch noch tagsüber den Bus. Ohne Kathi wird es keine Japanik-Tour geben.
Ja. Du hast früher so was Schönes gesagt, und zwar, dass du diese Rituale brauchst und auch quasi so einen fixen Ort, wo du hingehen kannst, wo es auch eine gewisse Ordnung gibt, weil in deinem Kopf ja auch so viel los ist und so viel gleichzeitig passiert. Und der Film, den kann man jetzt ja, wenn ich richtig informiert bin, den Titel des Films kann man entweder so lesen als das große Casino oder auch anscheinend das große Durcheinander.
Genau, großes Chaos oder so heißt es.
Oder Chaos, ja.
Ja, Durcheinander.
Das fand ich auch so passend irgendwie, also als Metapher zu deinem, was halt so los ist. Und
der Film ist ja auch so, ist ja auch ein Riesenchaos an Medien und Infos und Text, da Musik, Bild, da, 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 da. Ist ja auch so ein großer ADHS-Film.
Ja, vielleicht wirkt er im ersten Moment so gar nicht, weil er so in Schwarz-Weiß-Bildern daherkommt, die sehr stimmungsvoll sind. Aber das stimmt natürlich. Es ist Musik, es ist poetisch, es ist diese eigenartige Stadt, dieser Ort. Eine italienische Exklave, in der dieses riesige Casino, dieser Brutalismusbau eigentlich steht. Und in diesem Spannungsfeld bewegst du deine Figur. Warst du vor diesen Dreharbeiten für den Film, warst du schon mal dort oder hast du das erst dann so kennengelernt?
Nee, wir waren relativ früh, wir waren eigentlich ein Jahr, bevor wir überhaupt gedreht haben, war ich mit Daniel dort, einige Tage sogar, sind wir einfach rumgelaufen, haben auch ein paar Leute kennengelernt, waren im Casino drin, war ich zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt im Casino, glaube ich. 10 Euro habe ich bekommen vom Filmbudget zum Verspielen. Und genau, nee, da ist man schon viel rumgelaufen, um das irgendwie mal so zu verstehen, was da überhaupt läuft, weil es ist wirklich ein ganz spezieller Ort. Ich meine, du bist hier in einer der reichsten Gegenden Europas. Vis-à-vis ist die Schweiz, 20 Minuten von Mailand entfernt. Und dann hast du halt schon diesen offensichtlich runtergewirtschafteten Ort, der aber halt schon so alte Größe ausstrahlt, aber es gibt ganz viel, was es halt nicht mehr gibt, aber es ist halt noch da. So, also Bad, Tennisplatz, irgendwelche Freizeiteinrichtungen. Das Casino ist ja auch nur zu einem Teil wieder geöffnet. Lokale, die leer stehen. Und ja, also, und dann hast du eben dann diesen riesigen Tempel da drinnen stehen, den du ja. Das war so das Erste, was ich mir dachte, als ich dort war. Es gibt, weil der Ort ist auch so in den Hang hineingebaut und direkt zum See runter, es gibt eigentlich keinen Platz in dem Ort, wo du Blick hast auf das ganze Casino. Und ich finde, das zeigt auch diese Feindseligkeit. Du musst eigentlich einmal um den See rumfahren, um quasi um auf das Dorf zu blicken und dann wieder rum siehst du aber nur das Casino, weil es so riesig ist und alles andere in den Schatten stellt und das Dorf dagegen winzig wirkt. Und dann ist irgendwie dieser riesige, sakrale Bau da drin eigentlich. Also ein ganz unwirklicher Ort. Also total interessant, schön kann man jetzt nicht sagen. So.
Das heißt, dieser ganze, also dieser Casinosbau hat einmal diese Stadt auch, also jeder hat dort gearbeitet wahrscheinlich, oder das war so dieser eine große Arbeitgeber in diesem Ort. Gibt es noch andere Gründe, warum Menschen dorthin kommen, oder ist es wirklich so, dass Menschen dorthin fahren, in dieses Casino gehen und dann halt wieder abhauen?
Ich glaube, mittlerweile gibt es überhaupt keinen anderen Grund, dahin zu fahren. Vielleicht mal ein bisschen so Novelty-mäßig. Du bist ja in Italien, obwohl es eingerahmt ist von der Schweiz. Also wirklich halt so eine Enklave. Also du fährst über die Grenze, aber wirklich nur, wenn du in den Ort hineinfährst. Und das hat, glaube ich, so steuerrechtliche Gründe gehabt damals. Und ansonsten fährt da, also es gibt kein echt gutes Restaurant. Es gibt ein Café da am Wasser, aber alle anderen Orte in der Umgebung sind schöner, haben einen schöneren Zugang zum See. Du kannst echt nur in das Casino gehen. Und genau, also der ganze Ort war halt auf das Casino ausgerichtet. Also die haben auch, war quasi keiner mehr studieren, die haben alle keinen ordentlichen Schulabschluss, sind alle aber kurzzeitig total reich geworden. Dann hat die Korruption eingesetzt und dann war es einer der ärmsten Orte in ganz Italien. Die hatten dann, glaube ich, so Armenausspeisungen im Winter und war so Gas, also so heizungsknapp. Also der ganze Ort ist einfach zerfallen quasi. Und das war halt, also so richtig so, wie sagt man, also so an der eigenen Hybris quasi. Und dann war das Casino ja jahrelang geschlossen. Und das finde ich ja schon das Interessante. Und da schließt sich jetzt vielleicht der Kreis, weil so kam Daniel ja drauf, mich zu fragen, weil als er über die Idee nachdachte, dort einen Film zu drehen, hat er ganz viel die Gruppeplatte gehört. Mhm. Und da kommt ja das Stück vor, wo der Refrain dann ist, the only cure from capitalism is more capitalism and that's the real capitalism. Und das war für ihn eigentlich, das kommt im Endeffekt gar nicht in dem Film vor, aber das war eigentlich für uns immer die Überschrift, weil das Casino hat quasi den ganzen Ort, also hat den Ort zuerst reich gemacht, dann hat es den Ort zerstört und dann ist ihnen aber 15 Jahre später nichts anderes eingefallen, als das Casino zu renovieren und wieder aufzumachen. So, und das ist der Status quo gerade. Es gibt das Casino wieder. Das Interessante ist aber halt auf einem Level niedriger und quasi irgendwie noch perverser, weil früher war das ja wirklich ein schön, also zumindest drinnen, ein schönes Casino und wie man so Casino aus Hollywood-Filmen kennt, dann gibt es da irgendwie einen Roulette-Tisch und so, das kommt bei uns im Film zwar kurz vor, aber das ist ein ganz kleiner Teil vom Kino, vom Casino, weil mittlerweile ist es eigentlich hauptsächlich so eine Junkie-Bude mit so einarmigen Automaten, wo die Leute total paralysiert davor hocken, ihre Euros reinwerfen und quasi noch viel mehr vereinzelt sind. Diese neue Form von Spielsucht ist ja nochmal ganz was anderes, als man so kennt, Kartenspielen am Roulette-Tisch, da bist du mit Leuten, es hatte zumindest irgendwie was Soziales. Jetzt gehst du da rein und du hast das Gefühl, du bist am Frankfurter Bahnhof, wo sich die Leute einen Schuss setzen. Weißt du? So, die schauen nur in ihre Automaten und drücken den Hebel runter. Und das, finde ich, ist dann eigentlich nochmal quasi so ein neues Level irgendwie von Vereinzelung und von Junkietum. So.
Es wirkt ja auch, dieser Bau wirkt ja, als wäre ein riesiges Raumschiff einfach in dieser pittoresken Landschaft gelandet oder es hätte das Ganze eingenommen.
Mhm. Also und das Interessante ist,
man kann es ja fast gar nicht fassen. Man kann es fast gar nicht fassen, oder?
Voll. Nee, also, aber das ist genauso, wie du sagst. Man kann es nämlich eben wirklich nicht fassen, wenn man in dem Ort steht. Also, man kann es nicht fassen. Es gibt keinen Punkt, ich habe so versucht, und das ist ja auch im Film, hast du ja auch keine einzige Einstellung, wo du das ganze Casino siehst. Du siehst immer nur diese brutalistischen irgendwie Querverstrebungen und da eine Mauer und da ein Teil vom Dach und so. Das einzige Mal, wo du es ganz siehst, ist quasi, wenn das Boot auf den See rausfährt, so nach hinten und dann so vorbeifährt. Du siehst, du kannst es eben, wie du sagst, du kannst es nicht fassen. So. Und das ist so ein, genau, es ist einerseits wie ein Raumschiff und andererseits halt auch wie so eine Kirche, aber wie so eine komplett crazy Sekten, wie so ein Tempel eher. So, ja. Also, und das Interessante ist, der Architekt Mario Botta, heißt er. Mhm. Das ist ein Weltstar und der ist bekannt geworden für seine sakralen Bauten. Der hat, glaube ich, quasi weltweit nur Kirchen oder Moscheen gebaut. Und das Casino. Und er hasst das Casino mittlerweile selber. Er sagt, das ist eigentlich in seiner Vita, das würde er gern ausexen. So. Aber ich finde, das sagt, finde ich total interessant, dass er quasi da diesen kapitalistischen Tempel gemacht hat und sonst aber eigentlich nur sakrale Bauten und weil es ja quasi auch ein sakraler Bau ist, dieses Casino. So. Aber das ist so eine interessante Side-Note, finde ich.
Ja, das ist schon interessant, dass man diese Unterwerfung auch vor dem Geld, oder? Und vor dem Spiel und das, der Sucht irgendwie.
Und der Gedanke, dass es ja da quasi vielleicht auch, dass es da irgendeine höhere Macht gibt oder so. Weil es ist halt nicht mal so, dass du da reingehst und quasi dir jetzt ausrechnen kannst oder da quasi Geld verdienst durch irgendein Handwerk oder so, sondern es ist halt komplett random. Es ist halt wirklich so gottgleich. Verliere ich heute oder gewinne ich? Und du wirst ziemlich sicher verlieren. So.
Wie war das für dich, wo du zumindest diese 10 Euro mal verspielen durftest? Hast du da so irgendwas gespürt? Also diese Begeisterung auch, die es vielleicht am Anfang gibt für dieses Spiel, bevor es zur Sucht wird?
Also ich fand es lustig, aber eher auch als so fast so soziologischen Ausflug und mir das alles anzusehen und da drin zu sein, aber ich habe jetzt überhaupt nicht, also ich würde nicht sagen, dass ich nicht zu Süchten neige und vielleicht so ein, doch, ich würde sagen, ich bin eigentlich ein Suchtmensch, aber ich glaube, das interessiert mich, da könnte ich nicht drauf reinfallen irgendwie. Also ja, und vielleicht ist das ja schon der Anfang. Ich habe zuerst gewonnen, aber am Ende alles verspielt.
Ja, die Bank gewinnt immer.
Kurz 25 Euro hatte ich, glaube ich, kurz. Aber das ist natürlich, ich meine, wenn ich das so sage, bin ich vielleicht schon überführt. Weil vielleicht wärst du kein Suchtmensch, wenn du sagst, ah, ich habe 10 Euro vom Filmteam bekommen, ich habe 25, jetzt, ich gehe damit raus. Nee, ich bin halt auch erst rausgegangen, als es null waren. Muss ich ehrlicherweise sagen.
Wie war das für die Menschen im Ort, das euch dort zu sehen, dort diese Filmproduktion zu sehen? Ist das irgendwie aufgefallen?
Ja, also wir haben da, also am Anfang war es total schwer, da überhaupt Zugang zu finden. Und so, ich weiß noch, wir hatten, Bürgermeister hat uns geghostet, ist nicht aufgetaucht zu so Treffen und so, bis dann, glaube ich, Daniel mal, der war noch öfter dort zu irgendeinem Vereinsfest. Irgendwo hat er ihn dann quasi abgepasst und so. Und dann haben die aber eh gebondet und dann hat er irgendwie auch eher verstanden, was wir machen wollen. Und als das Eis dann mal gebrochen war, waren die eigentlich alle total offen. Es kommen auch ein paar vor, die haben wir einfach auf der Straße angesprochen, in einem Café, wo wir immer waren. Es ist wirklich eine ganz, ganz, also da wohnen jetzt auch nicht mehr allzu viele Leute. Es ist wirklich so eine ganz kleine Gruppe. Und die meisten sehen mittlerweile das Casino eh auch sehr kritisch und so. Also ich glaube, wenn man das mal so durchbrochen hat und ich kann mir mal vorstellen, so geht es bei den meisten guten Dokumentarfilmen, wenn die Leute nicht das Gefühl haben, sie werden ausgestellt oder kann mir auch vorstellen, so eine Geschichte wie da in Campione ist auch schambehaftet, so. Wenn man irgendwie das Gefühl hat, da ist jemand, den das Thema wirklich interessiert und der ist da nicht am puren Voyeurismus irgendwie interessiert, dann waren die alle total dabei. So. Mhm. Aber es steht noch aus, dass wir den Film da zeigen. Daniel will ihn unbedingt da zeigen. Aber ich glaube, es ist gerade wirklich noch das Problem, wo, weil genau, müsste man irgendwo einen Beamer aufstellen im Sommer.
Im Casino.
Oder im Casino natürlich. Ja, ja. Das Schwierigste war, ins Casino zu kommen. So, weil man filmen darf.
Ja, mich hat es fast gewundert, dass es diese Szenen im Casino überhaupt gibt, dass das geklappt hat.
Da waren wir ganz, ganz früh am Vormittag, wo es noch nicht offen hatte.
Okay.
Und da haben wir dann vorher, also Wir hatten 2, 3 Angestellte, die haben sich freiwillig gemeldet, dass sie mitmachen. Und dann kommt ja, glaube ich, auch nur ein einziger Spieler vor. Das war auch, ich glaube, das war irgendein Bekannter vom Kameraassistenten oder so irgendwie. Also das war auch niemand von dort, aber wirklich die spielenden Leute, das durften wir, also das, da darfst du gar nicht filmen und das wäre auch, genau, dafür hätte das Budget nicht gereicht, das Casino quasi mit Statisten voll zu machen. Und genau, aber wir hatten, das war eigentlich der einzig stressige Tag, war da im Casino filmen, weil die total streng waren vor dem Aufsperren und so. Das mussten wir ganz schnell machen alles.
Was, also Regie hat ja Daniel Hösel geführt und der Dramatiker Thomas Köck hat die Texte geschrieben. War das auch so die Idee, auch mit dir dann gemeinsam und mit den anderen Schauspielerinnen, quasi Kunst auch auf eine Art in diesen Ort zu tragen, also dort etwas entstehen zu lassen, was jetzt zwar das Casino schon quasi als Teil der Geschichte hat, aber trotzdem, ja, das, den Ort auch mit Kunst aufzuladen.
Ja, oder ich glaube auch quasi, das sicher auch, aber ich glaube, was Daniel am meisten interessiert hat oder was uns dann auch, also was so Teil der Arbeit war und worum es ja auch oft bei Japanik-Texten geht oder auch gerade vielleicht so bei der Gruppe-Platte, ist so zu zeigen, so an einem ganz kleinen Beispiel quasi etwas Größeres über die Welt zu erzählen. Und ich glaube, es ging irgendwie in dem Film dann irgendwann mal weniger um Campione, als dadurch, dass es in so einem Mikrokosmos alles, das ich vorher so über das Casino erzählt habe und über diese Erneuerung und über diesen Loop, in dem man dann drinnen ist, dass man diesen Ort und diese Geschichte so erzählt, dass man am Ende aber eigentlich eine viel größere Geschichte erzählt hat oder so. Ich glaube, das hat Daniel interessiert und dann auch zu sagen, es geht hier nicht um Campione, das könnte irgendwie überall passieren. So ein bisschen Animal Farm-mäßig vielleicht auch. Also die hatten halt die Möglichkeit, aber so irgendwie, wenn sie in das kleine burgenländische Kaff, in dem ich gerade sitze, das ähnlich viele Einwohner hat wie Campione, irgendwie morgen draufkommen, sie stellen das größte Casino Europas da rein, dann werden die auch alle total den Kopf verlieren und irgendwie auf das schnelle Geld wittern. Und dann wird es auch irgendwie wahrscheinlich hier kurz der reichste Ort vom Burgenland oder von Österreich sein und dann wird irgendwann Korruption kommen und dann werden die auch an ihrer eigenen Hybris zugrunde gehen. Und dann wird ja auch das Elend einziehen und wahrscheinlich werden sie dann an die goldenen Zeiten zurückdenken, als es mit dem Casino noch gut war und dann wahrscheinlich das Casino auch wieder aufbauen oder aber nur eine Schwungstufe davon. Weißt du, ich glaube, das ist so, also so, das ist die Geschichte, die eigentlich erzählt wird, so irgendwie. Ich glaube, war auch was zutiefst Menschliches und so und wie man mit so Verführungen und wie leicht man Leute so oder wie leicht sich die Menschheit immer wieder ködern lässt und dann gleichzeitig aber auch nichts lernt, weil wenn man zurückschaut, ist der Anfang von dem, was eigentlich schon das Ende war, immer noch die glorreiche Zeit. So.
Ja, das ist schon faszinierend, wie, obwohl man eigentlich weiß, wie sowas ausgehen könnte, oder würde man es wahrscheinlich immer wieder machen. Mhm. Es ist wirklich eine universale Geschichte.
Total, und da sind wir wieder, jetzt gerade, wo ich so erzählt habe, dachte ich, es hat fast so was Biblisches. Da ist man wieder bei der Kirche, es hat fast so eine alte Testamentgeschichte, weißt du. So. Und ja.
War das für dich auch interessant, so quasi so in verschiedenen Disziplinen da auch zu spielen, weil, wie du am Anfang gesagt hast, das ist ja, teilweise wirkt der Film fast wie ein Musikvideo, dann kommt wieder Lieder von Japanik vor, ist das so auch ein bisschen so ein Feld, in dem du vielleicht in Zukunft noch mehr arbeiten möchtest?
Total gern. Also ich fand das wirklich sehr interessant, überhaupt so viel Musik zu machen, aber auch das Gefühl zu haben, mit der Musik irgendwie eingreifen zu können in den Film und nicht nur irgendwie einen Pfeil abzuliefern und das legt dann irgendjemand drunter oder so, sondern wirklich auch quasi diesen Austausch zu haben zwischen den Medien und Kunstformen. Und generell bin ich, glaube ich, so ein bisschen, also ich habe schon das Format Kino und Film jetzt so zum ersten Mal näher mitbekommen, auch wie das funktioniert in der ganzen Produktionsphase und so, und fand das total spannend und, wie ich eingangs schon meinte, gar nicht so weit entfernt von so einer Studioarbeit, die ich eben total schätze. Und es gibt jetzt keine komplett konkreten Pläne, aber ich glaube, Daniel und ich haben auf jeden Fall Lust, nochmal was miteinander zu machen und schicken uns auf jeden Fall schon so übermütige WhatsApp-Nachrichten mit irgendwelchen komischen Ideen, welche davon was wird. Schauen wir mal, aber wir haben uns auch sehr gut angefreundet und ich denke doch, dass da noch irgendwann mal was passieren wird gemeinsam oder so. Genau, aber das habe ich auch gelernt, beim Film ist ja oft von der ersten Idee bis zum fertigen Film kann das leicht 10 Jahre dauern. Das habe ich auch gelernt. Bei Musik sind es dann doch eher nur 2.
Und ihr geht jetzt ja wieder auf eine kleine Tour, oder, mit Japanik?
Wir spielen in Mexiko ein paar Konzerte, aber in kleiner Besetzung. Genau, okay. Das fahren wir jetzt, genau, morgen fahre ich nach Berlin, proben wir 10 Tage und dann sind wir mit Chris Immler und der Band Neptuna, mit der, das ist eine mexikanische Band, die ich schon vor längerem kennengelernt habe, für so 5, 6 Konzerte fahren wir und bleiben dann aber noch ein bisschen länger. Und genau, das wird auf jeden Fall interessant und spannend. Bin gespannt. Und ich habe das Stück, über das wir gerade gesprochen haben, The Cure heißt das ja, da habe ich gestern eine spanische Strophe geschrieben, weil das wollen wir auch spielen, aber genau, übersetzt, so wie man es früher beim Schlager gemacht hat. Da gab es ja ganz oft eine deutsche, eine spanische, eine italienische, eine englische Version. Mhm. Genau, da haben wir gerade dran gearbeitet. Aber ja, und ansonsten ist dieses Jahr für Japanik gar nicht viel geplant. Nächstes Jahr dann wieder treffen und nachdenken, bis es weitergeht.
Das klingt gut. Du, Andreas, vielen Dank für deine Zeit. Ich würde gern zum Abschluss noch ein paar kurze Fragen gerne stellen, wenn das okay ist. Und zwar, in welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Es gelten wahrscheinlich nicht die Städte, in denen ich eh wohne, ne?
Auch gerne, wie du magst.
Nee, aber muss ich sagen, ich glaube, meine allerliebste Stadt ist Mexico City. Das kann ich so sagen.
Spielt sie jetzt auch in Mexico City?
Ja.
Mhm. Ja, okay. Mhm. Gibt es einen Film oder vielleicht auch eine Serie, die dich zuletzt verstört hat?
Zuletzt?
Oder auch gerne schon vor längerer Zeit.
Lass mich kurz nachdenken. Verstört, finde ich. Ich habe The Wire wieder geguckt, weil meine Freundin hat das nie geschaut. Und ich war total geplättet nochmal, wie gut. Ich habe das vor 15 Jahren geguckt oder so und bin einfach wieder Fan geworden. Und ich bin ganz schlecht eigentlich in Dingen doppelt anzuschauen oder ich lese auch nie Bücher doppelt, aber ich war dabei wie beim ersten Mal. Also genau.
Ich habe da lustigerweise vor kurzem die letzte Staffel nochmal geschaut. Ich weiß gar nicht, warum. Mhm. Wo es ja dann um den Journalismus und so hauptsächlich geht, was das große Thema ist. Und ja, es ist war wieder toll.
Ja, ich finde das eigentlich eine meiner Liebsten. Ich finde, die erste und die letzte sind vielleicht sogar meine Liebsten. Ja. So, ja, ganz toll.
Gibt es ein Buch, das du uns gerade empfehlen kannst?
Also ich lese gerade ein Buch von Oswald Bayer, heißt das, Patagonia Rebelde. Da geht's um quasi soziale Aufstände im Patagonien, im Süden von Argentinien. Das klingt erstmal vielleicht nicht so spannend, wenn man da nicht gerade viel Zeit verbringt. Aber es erzählt, finde ich, total viel über so Protestkultur und Emanzipation im letzten Jahrhundert. Gibt es, glaube ich, auch eine deutsche Version davon. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Was ist das schönste Lied der Welt?
Oh, was ist das schönste Lied der Welt? Boah, das ist so schwer. Vielleicht Nothing Compares to You von Sinead O'Connor.
Okay, ja. Yeah.
Könnte sein, aber vielleicht auch irgendetwas von der Paris 1990 John Cale-Platte. Es sind auch welche dabei, aber ganz schwierige Frage. Aber ich glaube, Nothing Compares to You ist auf jeden Fall in den Top 3.
Ja, und das ändert sich ja immer wieder ein wenig. Absolut. Zumindest. Mhm. Du, was soll von dir und von deiner Kunst einmal bleiben? Du schüttelst den Kopf.
Ah ja, du siehst mich ja. Ja, ich. Er hat es total ernst gemeint, aber auch lustig.
Du, und irgendwelche letzten Worte für heute?
Nee, ich habe so viel gesagt schon. Ich fand es ein total schönes Gespräch. Ich kann gar nicht. Kommt's gut durch den Winter, lasst euch nicht fertig machen. Ich habe immer Angst vor dem Winter. Es ist mein erster Winter seit langem in Deutschland. Ich hoffe, ich komme gut durch.
Das hoffe ich auch. Vielen Dank.
Ich danke auch.
Was soll das alles? Ist eine Produktion von mir, Philipp Dulle. Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Damit ihr keine Folge verpasst, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf kommende Woche.